Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo ihr Lieben zu unserer neuesten Folge von
Mal anschauen.
Heute geht es um das beliebte Thema, wer hat den längsten? Also wer hat den längsten Abstand zwischen zwei Filmen, die in sich als Original und Fortsetzung gesehen werden können? Beziehungsweise wir sprechen generell über Fortsetzungen, die einen großen zeitlichen Abstand haben. Das gibt es immer mal wieder. Die Frage, die sich stellt, wie sinnvoll ist das? Ist das da noch gut? Hat es da noch das alte Gefühl? Das werden wir jetzt alles mal eruieren und dem Ganzen auf den Grund gehen.
Also Late Sequels. Sollen wir nicht erstmal kurz überlegen, das Konzept der Sequels, warum werden Sequels gemacht?
Das ist eine Ein-Wort-Antwort: Geld.
Ach so, Geld. Du meinst, Menschen machen Filme wegen Geld?
Möglicherweise. Na, es gibt natürlich auch andere Beweggründe. Also klar, manchmal sind Filme schon auf mehrere Teile aus angelegt, kann auch monetäre Hintergründe haben. Oft ist es aber eine relativ epische Handlung, wie wir ja bei Der Herr der Ringe zum Beispiel sehen. Da macht es keinen Sinn, das alles in einen Film zu quetschen. Und 9 Stunden möchte auch keiner am Stück im Kino sitzen. Ist ja auch nicht jeder so verrückt wie wir, die sich dann die Extended Versions vom Hobbit back-to-back anschauen. Das
haben wir aber auch nur einmal gemacht.
Ne? Ja, mit Sicherheit nie wieder. Also so schlecht sind die Filme jetzt nicht, aber so am Stück ist es dann schon herausfordernd. Oder fallen dir noch weitere Gründe ein? Ich meine, es ist, dass Handlungen nicht abgeschlossen werden, ja. Das Publikum schreit dann oft gern nach einem Hit, nach einer Fortsetzung, auch klar. Dann tut man dem Genüge. Aber ja, das sind doch dann meistens leider die monetären Aspekte, was nicht heißt, dass immer nur Schlechtes bei rauskommt.
Es gab ja auch schon Fälle, meines Wissens, wo Filme einfach von vornherein auf 2 oder 3 Filme angelegt waren, weil es halt eine lange Geschichte erzählen will, zum Beispiel. Oder so. Ich meine, Der Hobbit sind 3 Filme und es müssen auch 3 Filme sein.
Ja.
Wobei ich da nicht von einem Sequel sprechen würde, weil die waren ja auch so geplant, natürlich.
Also bei den Recherchen hat es mich ja leicht vom Stuhl gehauen, nachdem ich gesehen habe, was der weiteste zeitliche Abstand war. Weißt du das?
Nee.
Es gab Bambi und Bambi Teil 2. Und Bambi ist ja schon doch durchaus sehr alt. Von 1942 ist der Originalfilm. Und Disney hat 2006 die Idee gehabt, davon eine Fortsetzung zu drehen, die mir jetzt nicht wissentlich bekannt ist.
Wie, die hast du nicht dreimal angeschaut?
Nein, ich habe auch so...
Hast du den ersten eigentlich gesehen?
Ja, das ist aber schon sehr, sehr lange her und wahrscheinlich ist das eins meiner Kindheitstraumata, die so in mir schlummern. Animationsfilme sind nicht zu unterschätzen. Watership Down ist dir wahrscheinlich auch noch ein Begriff, oder?
Habe ich als Kind nie gesehen.
Ich als Kind und danach musste man erstmal mich grundreinigen, glaube ich. Das war sehr, sehr böse. Also Zeichentrickfilme sind nicht immer nur für Kinder geeignet.
Das erklärt vieles.
Ich esse gerne Hasen. Ja, also das sind 64 Jahre, die dazwischen liegen. Und mal davon abgesehen, dass sich Sehgewohnheiten ändern, dass sich die Art, wie Stoffe umgesetzt werden, ändern, weiß ich nicht, ob man von Bambi überhaupt einen zweiten Teil gebraucht hätte. Wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, habe ich nicht gesehen, aber...
Ich auch nicht, insofern, keine Ahnung. Aber es ist schon, das ist halt so ein typischer Fall, wo dieser eine Wortgrund am allerklarsten ist, glaube ich.
Ja, ja. Und ich meine, wir bleiben da fast auch in dem Metier. So die nächstlängeren waren, gut, es kommt dazwischen The Wizard of Oz, der von 39 ist. Und dann gab es noch
ein Sequel?
Return to Oz von 85.
Aha.
Es sind auch 46 Jahre, die dazwischen liegen. Das ist jetzt auch schon mal nicht schlecht. Aber ein anderer Disney-Film hatte auch einen ein Remake wollte ich schon sagen, bekommen, das haben sie ja fast alle, nee, eine späte Fortsetzung, der von mir doch sehr geliebte Phantasia, der von 1940 war.
Ja, der ist schön.
Und dann gab es Phantasia 2000, lustigerweise von 1999. Aber okay, da wollen wir jetzt mal nicht so genau sein. Aber das ist schon ein sehr schöner Film. Also diese
aber da würde ich nicht von einem Sequel sprechen, weil Sequels, das Konzept eines Sequels ist ja schon, dass es eine Handlung gibt und eine daran anschließende
fortsetzt,
Handlung.
Ja.
Hm. Insofern Phantasia, weiß nicht, ob ich das... Also ich habe sie beide gesehen, ich finde sie beide hervorragend.
Ja. Absolut.
Aber kein Sequel, finde ich.
Also für mich, und dann übergebe ich den Staffelstab mal an dich weiter, ist noch das schönste Sequel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was auch erst nach 35 Jahren ins Kino kam, war die Fortsetzung zu Blade Runner.
Ja, ist auch eins meiner Lieblings-Sequels. Liegt aber auch daran, dass der erste Blade Runner einer meiner Lieblingsfilme ist.
Ja. Ja, hat er verdient, zumindest in späten Jahren zu Ruhm gekommen. Damals im Kino ist er ja ziemlich abgekackt, würde ich mal sagen. Hat ja nicht wirklich viel Geld eingespielt. Aber ich meine, die Fortsetzung ist von Denis Villeneuve, der einfach im Sci-Fi-Genre zu Hause ist. Es gab mal so einen kleinen Film, The Arrival. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit von den Avengers, der Bogenschütze. Wir wissen, wen wir meinen.
Jeremy Renner.
Genau, danke. Und da ging es darum, dass Aliens auf die Erde landen und Kontakt aufnehmen und er versucht, mit einer Sprachwissenschaftlerin mit denen zu kommunizieren. Da passiert nicht wahnsinnig viel in dem Film, war aber ziemlich geil umgesetzt, auch sehr spannend und optisch ein Genuss. Und das ist bei Denis Villeneuve, glaube ich, immer gesetzt, die Optik. Also sei es jetzt The Arrival oder das Blade Runner Sequel oder die beiden Dune-Filme. Der Mann hat ein Gefühl dafür, Science-Fiction bombastisch auf die Leinwand zu bringen.
Das ist richtig. Es gab ja auch bei dem zweiten Blade Runner noch diese drei Mini-Zwischenfilmchen, ne, die so davor schon verfügbar waren. Hast du die alle gesehen?
Ich glaube ja. Ich kann mich schwer erinnern gerade.
Die sind alle sehr schön und sehr nett irgendwie. Es ist auch cool, um dann die Handlung mal zu erklären. Eigentlich sollte man die immer anschauen, bevor man den zweiten das erste Mal sieht.
Ja, das ist richtig. Das ist empfehlenswert.
Also, anyway, das war da mal viel Zeit dazwischen. Ich habe jetzt bei den Sequels, die ich so im Kopf habe, nicht, muss ich zugeben, keine Zeitspanne dazwischen auswendig. Hm. Ich weiß, heute geht es um Late Sequels, aber ich habe nicht nach Jahren gegraben irgendwie. Sorry. Ein Sequel, das auch sehr, sehr spät kam, ist Dr. Sleep.
Mm, ja, richtig.
Der ja sehr faszinierendes Sequel ist, meiner Meinung nach, weil der ja gleichzeitig ein Sequel von dem Shining-Film von Kubrick, aber auch zum Shining-Buch von King ist, die ja durchaus unterschiedlich sind. Und der Film schafft es irgendwie, zu beiden ein Sequel zu sein. Und das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Und er ist auch wirklich schön gemacht. Ich habe den am Anfang dachte ich mir, ja, weiß nicht so recht beim Anschauen. Aber der entwickelt sich echt schön und hat auch eine spannende eigene Idee.
Ja, auch Mike Flanagan, der Regisseur, der ist ja so das Posterchild für den modernen Horror. Der hat ja auf Netflix so eins nach dem anderen rausgehauen. Also Spuk in Hill House war von ihm. Untergang des Hauses Usher war von ihm, Midnight Mass waren alles doch sehr potente, gute Serien.
Insofern ist das ein schönes Sequel und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, aber nachdem der Shining von Kubrick aus den frühen 80ern, glaube ich, war.
Genau, 1980.
Sind da schon auch da irgendwie mehr als 40 Jahre dazwischen?
Ja, 39. Dr. Sleep kam 2019 raus.
Ach, okay. 39,
schon ein paar Jahre her. Aber immerhin, es sind fast 4 Jahrzehnte. Das ist schon eine gewaltige Zeitspanne.
Aber im Prinzip ist ein Grund, warum es dieses Sequel spät gab, natürlich, dass das Buch erst spät rauskam, ne?
Ja, richtig.
Von King. Insofern, es ging auch um Geld, haha, no surprise. Aber die Begründung für das späte Sequel ist nicht, weil sie keinen Bock drauf hatten vorher. Ja. Es gab aber davor kein Material, wo sie sich dachten, das machen wir. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich Kubrick eh keinen Bock gehabt hätte, selber ein Sequel zu machen.
Ja. Ja, in einem ähnlichen Zeitrahmen befinde ich mich bei meinem nächsten Liebling, und zwar Top Gun
Das wollte ich auch gerne.
86, ja gut, der muss ja sein. Das waren auch schlappe 36 Jahre und Tom Cruise, gut, er sieht älter aus, aber jetzt nicht, als ob da 36 Jahre dazwischen liegen. Und das Sequel schließt wirklich handlungstechnisch gut an. Es ist auch viel Zeit vergangen, filmtechnisch. Und das war ein Erlebnis im Kino. Es war Hammer. War wirklich gut.
Der ist auch wirklich inhaltlich eine sehr, sehr schöne Fortsetzung, weil es auch passt, weil auch die Zeitspanne dazwischen passt und so. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, ja. Aber auch da würde ich vermuten, Geld war der Hauptgrund, ne?
Ja, wahrscheinlich. Wobei, ich meine, Cruise produziert ja selber. Ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre, damit er seinen Lebensstandard hält. Ich glaube, dass er wirklich Bock hatte auf den Film. Und es war ja schon in Interviews davor, in den Jahren davor hieß es immer, er hätte Bock drauf, aber nur, wenn die Flugszenen echt sind. So, das hat natürlich jeden angehypt. Ist natürlich leichter Bullshit. Ich meine, sehr viele Aufnahmen sind echt im Cockpit drin und so weiter. Aber bei 3500 Visual Effect Shots im Film kann man nicht sagen, dass da kein CGI verwendet wurde.
Ah, das waren alles die Aliens.
Aliens? Moment.
Hast du gar nicht gesehen, na sowas. Auch ein anderer, wo viele Jahre sind, ich weiß auch die natürlich nicht auswendig, wie viele es sind, ist das Sequel zu einem Film, den ich als Kind sehr geliebt habe.
Okay.
Und das ist Tron.
Oh ja.
Und Tron Legacy. Ja. Ich würde vermuten, Tron kam, glaube ich, war in Deutschland in Kinos so 83 ungefähr, glaube ich.
Kommt hin, 82 in den USA, genau.
Und Legacy ist von vor 10 Jahren vielleicht oder so.
2010 war der schon. Ja.
Schon 14 Jahre. Oh, fuck. Okay.
Schon lange her.
Trotzdem sind es dann 38 Jahre, ne? Nee,
28.
28 Jahre. Es war immer noch eine Menge. Und auch da ist es ja interessant. Da habe ich damals viel drüber gelesen, auch nicht nur damals, auch in den letzten Jahren, weil ich den ersten eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr geliebt habe.
Ja.
Der war halt damals für mich wahnsinnig wichtig und cool, weil ich damals Videospiele geliebt habe, weil ich damals Computer geliebt habe. Und das war plötzlich was, was in dieser Welt stattfindet und damals revolutionäre Special Effects hatte.
Hm.
Und gute Schauspieler. Und das war ein Film, den ich eben damals ein paar Jahre vergöttert habe. Und dann kam irgendwann Legacy raus, der plotmäßig ein bisschen meh ist vielleicht.
Hm.
Der ist optisch fantastisch. Abgesehen davon, dass der jung gemachte Jeff Bridges schon ein bisschen CGI ist offensichtlich, aber er ist schön jung gemacht. Insofern optisch ist er großartig und die Musik, ich meine, Daft Punk, hallo.
Ja, großartig. Und ich glaube, wir haben jetzt auch den ungekrönten König der Late Sequels rausgefunden, weil der Regisseur Joseph Kosinski von Tron Legacy war auch fürs Top Gun Remake verantwortlich.
Ach.
Ja, ist der gleiche Typ.
Das wusste ich auch Regie beim Top Gun Remake, oder was?
Ja.
Na geil. Oh wow, okay. Also der Tron Legacy damals sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gleich noch einen übrigens, weil ich gerade bei Filmen war, die ich sehr geliebt habe und auch heute noch liebe.
Ja, dann weiß ich schon.
Ein Film, der auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört und wo das Sequel 16 Jahre später kam. Immer noch, 16.
Ja.
Obwohl es im Titel nur 9 Jahre sind. Ah. Und zwar zu dem göttlichen 2001, das Sequel 2010, The Year We Make Contact.
Ach, jetzt dachte ich, du meinst 1984 und 1993. Nein, nicht wirklich.
Das finde ich extrem faszinierend, wie die beiden Filme sich massiv unterscheiden. Ich meine,
ja.
2001 ist Science-Fiction-Kunst, ist einfach, also einer der besten Filme aller Zeiten, ist optisch fantastisch, philosophisch fantastisch, musikalisch fantastisch, eigentlich aus meiner Sicht, ich bin da völlig unvoreingenommen, in allem fantastisch. 2010 ist eigentlich ein in Anführungszeichen normaler Science-Fiction-Film, der aber trotzdem sehr schön ist, der auch ein paar offene Fragen von 2001 beantwortet.
Ja.
Der aber ansonsten nicht so ein wow, ich bin für immer und ich fasziniert Film ist, aber ein schöner Science-Fiction. Schön gemacht und schön gedreht und schöne Geschichte. Insofern völlig andere Art von Film,
Ja.
Aber irgendwie doch ein dazu passendes Sequel, finde ich.
Ja, bin ich bei dir. Also es trifft ja einige Filme, die dann leider nicht ganz so gut werden, wie die Erwartungshaltung dann geschürt wurde. Für mich war es Wall Street von 1987. Hat ja dann später auch noch ein Sequel bekommen mit Wall Street Money Never Sleeps. Das war 2010. Liegen also auch gut 23 Jahre dazwischen. Aber so die Wucht hat es einfach nicht erreicht. Ich meine, Wall Street war halt das Ding der 80er. Ja, also klar gibt es die Wall Street immer noch, sie ist immer noch wichtig. Aber da kam es hoch, diese skrupellosen Börsenmakler und was nicht noch alles. Trading war da noch nicht bekannt. Sie liefen mit Mobiltelefonen rum, die die Größe eines Koffers hatten. Das war alles schon sehr lustig anzusehen.
Ja.
Und Michael Douglas hat sich dann auch bemüßigt, wieder mitzuspielen im Sequel. Er war auch wieder von Oliver Stone, aber irgendwie kam er nicht ran.
Ich habe ihn gar nicht gesehen, muss ich zugeben.
Nichts verpasst, würde ich sagen.
Was hast du als nächstes?
Was ich noch habe, ist ein weiteres Beispiel für, hätte man vielleicht doch lieber sein lassen, ein Film, den ich zumindest damals in der Altersphase, in der ich war, sehr lustig fand, und zwar Dumm und Dümmer.
Oh.
Mit Jim Carrey und ja, soweit ist schon, dass ich schon nicht mehr weiß, wer der andere war. Aber es gab dann 20 Jahre später eine Fortsetzung, auch von den Farrellys, die Regie geführt haben und das Ganze geschrieben haben. Aber irgendwie war nicht mehr die Zeit dafür. Es war nur noch cringe, es war nicht wirklich lustig. Hätte man sich wirklich sparen können. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich war ziemlich enttäuscht davon.
Du meinst der Film mit Jim Carrey und Jeff Daniels?
Jeff Daniels, ja, genau.
Ich habe den zweiten nicht gesehen. Nein. Ich fand den ersten, muss ich zugeben, damals schon so überschaubar lustig.
Nein,
der hat mich damals nicht so begeistert wie viele andere auf der Welt. Ich fand ihn nett, aber da gab es viele Fremdschämen-Momente für mich irgendwie. Damit habe ich Schwierigkeiten.
Das gab es auf jeden Fall. Die fand ich auch sehr gut. Als Anekdote, ich habe ein Interview mit Jeff Daniels gesehen, wo er sagte, er war das in der Zeit, wo er so für diese ernsten Rollen eigentlich festgelegt war. Und dann kam dieses Drehbuch zu diesem Film und sein Agent hat zu ihm gesagt, no way, das fasst du nicht an. Das ist tödlich für dich. Deine Karriere ist am Ende. Und er hat gemeint, scheiß drauf, ich habe Bock, mal so eine Komödie zu machen. Ich habe es noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich noch mal eine große Komödie angeboten kriege. Und er hat es echt gerockt. Also ich fand, der war echt gut. Allein diese Toilettenszene, die wahrscheinlich eine der Szenen ist, die deutlich unter die Gürtellinie gehen, spielt er brillant.
Ich habe so ein Halbbeispiel von einem Sequel, wo man sich denkt, es hätte nicht sein müssen, aber es war doch gar nicht so schlecht. Und es war auch diverse Jahre später.
Ja.
Und zwar von einem Regisseur, den wir beide meistens schätzen, John Carpenter, der damals ganz früh Escape from New York gemacht hat. Der unglaublich großartig ist natürlich.
Ja.
Und dann ein paar Jahre später, ich weiß nicht wie viele Jahre, also mindestens 10 oder 12, würde ich schätzen.
Ja, ungefähr.
Escape from L.A.
Oh Gott, erinnere mich nicht dran.
Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn interessant, ich fand ihn spannend. Er hatte ein paar Mängel, die der erste nicht hatte und das hat ihn ein bisschen gekillt, aber es war kein schlechter Film.
Nee, ich glaube, da war meine Erwartung einfach zu hoch. Carpenter und Klapperschlange dachte ich, Wahnsinn, mega, und dann war es halt nur gut und nicht wahnsinnig gut.
Wir müssten mal eine Folge über Carpenter machen übrigens.
Definitiv, das macht durchaus Sinn. Ja, so ein weiteres Ding, was mich auch sehr enttäuscht hat auf dem ähnlichen Level, war der große Abstand bei Indiana Jones, dem Film vom dritten Teil zum vierten Teil. Da lagen einige Jahre dazwischen, ich glaube 19 Jahre. Was habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich im Kino saß und dann die Musik losging. Und ich werde es nicht vergessen, so in der Mitte des Films dachte ich, vielleicht gehe ich jetzt einfach besser raus und erspare mir den Rest.
Ja, du bist auch so empfindlich.
Ja, total. Wenn es um meine Kindheit geht, dann kämpfe ich wie ein Löwe. Also,
für mich ist ja Indiana Jones die beste Filmserie aller Zeiten. Und ich fand den vierten ein bisschen enttäuschend, weil man halt die ersten drei so gewöhnt war quasi. Mhm.
Ja.
Ich dachte mir aber dann damals, und das habe ich sicher auch schon in früheren Folgen, hat die mir hier mal so gesagt, ich dachte mir damals, ja, kein brillanter Film und verglichen mit den ersten drei, aber immer noch besser als die meisten anderen Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe.
Ja, schon, aber das ist doch so traurig, wenn man es noch daran messen muss eigentlich. Aber ja.
Ja, weiß. Ich meine, der fünfte, den fand ich besser als den vierten, ja, aber auch keinen brillanten Film.
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Definitiv. Aber das ist, ja, ich meine, der Druck auf Hollywood ist so groß, dass halt einfach diese alten Ideen wieder aus der Kiste gekramt werden. Und manche Ideen haben halt einfach, finde ich, ihre Zeit und irgendwann haben sie die Zeit auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, bei den Indiana Jones Filmen, bei den vierten und fünften lag es nicht daran, dass die Zeit vorbei war. Ich glaube, sie hatten einfach nicht die wirklich ideale Idee und das beste Drehbuch schlicht und einfach. Hm. Beim vierten ist halt das Konzept, dass der MacGuffin halt, sorry, ich mache es hier Spoiler für die, die noch nicht gesehen haben, dass es um was mit Aliens geht, ist halt einfach, passt überhaupt nicht dazu, schlicht und einfach, finde ich. Das ist so ein bisschen daneben irgendwie. Das ist so, Und es gab auch so ein paar Szenen und es gab halt auch Shia LaBeouf, der einfach da nicht reinpasst so richtig. Das war halt, waren nicht die besten Teilentscheidungen, würde ich sagen.
Ja, ich verstehe schon, sie wollten halt das Erbe weitergeben, dass sein Sohn jetzt der neue Indiana Jones wird und dann macht man halt mit der Generation neue Filme. Das war vom Konzept her verständlich, ja, würde ich sagen.
Ja, aber halt dann nicht Shia LaBeouf aussuchen.
Ach, ich mag ihn als Schauspieler schon ganz gern, aber er war halt falsch angelegt im Film. Ich glaube, das war einfach nicht gut geschrieben. Und ja.
Und beim fünften halt, der Hauptmangel für mich ist, ich finde den MacGuffin sehr gut. Ich finde auch viele Elemente gut, aber ich finde, dass der zweite Hauptcharakter, gespielt von der Phoebe Dingsbums, ist einfach schlecht geschrieben. Weil einfach der Charakter so einen nicht begeistert und man nicht für die Dame voll mitfiebert, also ich zumindest nicht.
Ja, nicht nur das, ich fand sie sogar sehr unsympathisch angelegt.
Ganz genau, und das ist dann der große, große Fehler, den sie gemacht haben, weil sie es einfach nicht gut geschrieben haben. Und, also es hat nichts, wenn sie da besser geschrieben hätten,
ja,
dann wäre der Film phänomenal gut geworden, obwohl das Jahrzehnte später nach dem dritten ist, weißt du? Die Zeit ist es, glaube ich, nicht. Sie haben einfach falsche oder schlechte Entscheidungen getroffen.
Das stimmt. Und ich meine, die Serie lebte ja auch immer von starken Frauenrollen. Ja, also im ersten Teil konnte er sich mit ihr messen. Im zweiten Teil war Kate Capshaw jetzt auch keine Brave, aber sie war nicht unsympathisch. Ja, und das haben sie irgendwie in den Sand gesetzt, leider. Sei es drum, selbst Spielberg hat ja in einem Interview Jahre später gesagt, als George Lucas mit der Idee mit Aliens um die Ecke kam: George, hältst du das für eine gute Idee? Ich finde es keine gute Idee. Und dann habe ich mich dazu entschieden, hat er gemeint, ich bin der Regisseur, du bist der Autor, wir machen das jetzt einfach. Aber er hatte wohl auch keinen Spaß dabei.
Es wird dann leider keinen sechsten mehr geben, wo sie die Fehler beheben können. Das ist wirklich schade.
Ja gut, also Harrison Ford hat es jetzt auch verdient, langsam in Rente zu gehen. Der ist jetzt klar, über 80.
Anderes Beispiel, auch ein Film, wo ich, ein Sequel zu einem Film, wo ich den ersten wirklich sehr gern mag.
Ja.
Und das ist Blues Brothers.
Oh ja, sehr schöner Film.
Von 1980 oder so.
80, 81, ich kann es dir nicht sagen.
Und das Sequel von 98, glaube ich. Also auch deutlich später. Auch, das ist ein Sequel, das meiner Meinung nach nicht hätte gemacht werden sollen. Ich meine, sie haben John Goodman drin, den ich schätze und mag.
Ja.
Aber John Belushi ist halt einfach in den frühen 80ern gestorben. Und John Belushi ist in dem Film 110% unersetzbar.
Mhm.
Und da war es einfach nicht möglich, ein Sequel zu machen, das auch nur annähernd den gleichen Groove hat oder sowas, weißt? Und das ist halt schade. Ich meine, Dan Aykroyd war nett da drin, aber der ist auch nicht jünger geworden.
Ja.
Und enttäuschender Film rückblickend und schade, dass ich den gemacht habe eigentlich, weil halt das Original schon nach wie vor großartig ist. Abgesehen davon, dass ich mit meiner großen Tochter mal vor ein paar Monaten das Original angeschaut habe, sie war nicht so begeistert wie ich. Also es ist kein Film, der in der heutigen Zeit noch gut ankommt anscheinend.
Ja, ich meine, die Musik wird immer schwieriger. Blues ist jetzt auch nicht mehr so weit vertreten in den Charts. Und der Humor ist doch auch etwas trocken. Der Film ist ja sehr gemächlich. Ich mag ihn total gerne. Aber wie du schon sagst, Belushi ist halt schwer zu ersetzen. Klar, wenn er verstorben ist, was willst du machen? Es war der gleiche Regisseur, es wären die gleichen Hauptdarsteller gewesen. Aber sie haben halt einfach nur das Gleiche, nur ein bisschen größer gemacht. Und das hat halt nicht gereicht. Ja. Was für mich noch schön war, es war auch eine lange Lücke vom zweiten Ghostbusters-Film, der 89 ins Kino kam, zu den neuen Teilen. Wann war denn? Afterlife war 2021, genau. Es sind halt auch 32 Jahre Abstand. Und aufgrund der schon in dieser Sendung benannten Enttäuschungen waren meine Erwartungen doch sehr niedrig gegenüber diesem Teil. Aber da habe ich mich getäuscht. Also ich fand ihn sehr unterhaltsam. Er hat die Nostalgie zurückgebracht, ohne nur auf dieser Welle rumzuschwimmen. Hat neue Elemente reingepackt, das Ganze modernisiert. Cameos waren auch zuhauf drin. Also ja, Daumen hoch auf jeden Fall.
Ich habe ihn leider gar nicht gesehen.
Dann wird es da nochmal Zeit.
Was ich leider auch nicht gesehen habe übrigens, was sehr gut sein soll als Sequel, ich weiß nicht, ob du da die ersten beiden kennst. Es gibt zwei Filme aus den 80ern. Da sind die Hauptfiguren zwei Jugendliche, die eine Band gegründet haben. Und die heißen Bill und Ted.
Ah, ja.
Bill und Ted's Excellent Adventure, glaube ich, ist der erste. Und der zweite ist Bill und Ted's Bogus Journey.
Genau.
Die liebe ich sehr, weil mit denen bin ich halt auch quasi auch aufgewachsen. Die waren damals für mich bahnbrechende Filme. Und da gab es ja, ich glaube, auch so 20 oder 21, Bill und Ted 3.
Mhm, den habe ich nicht gesehen.
Die meisten sagen und schreiben, sie finden ihn super. Ich habe ihn damals nicht gesehen, weil damals Pandemie und kein Kino und viele andere Gründe. Ich werde mir irgendwann noch unbedingt anschauen wollen, weil ich die ersten beiden eben so liebe. Aber das muss ich, glaube ich, in der richtigen Atmosphäre, mit der richtigen Stimmung machen.
Ja, mit Sicherheit. Da muss es einfach passen, würde ich auch sagen. Ansonsten, Keanu Reeves geht ja eh immer. Ob jetzt John Wick oder Bill und Ted, Es ist ja fast das Gleiche.
Ich sehe so zwei leichte Unterschiede zwischen diesen beiden Filmserien.
Ach komm. Ja, und was auch eine längere Zeitspanne mit sich brachte, war, worauf wir uns auch beide sehr gefreut hatten, als wir gehört haben, dass nach dem für uns damals dritten Star Wars Teil wieder neue Teile kommen sollen. Und zwar The Phantom Menace in den 90er Jahren.
Das war ein Prequel, kein Sequel, bitte.
Naja, im Prinzip ist es da scheißegal bei Star Wars. Da ist ja alles querbeet durcheinander. Aber das war in der Tat was, wo ich zum ersten Mal so mitten eins in die Fresse bekommen habe. Also ich fand es ganz furchtbar.
Naja, ich fand es nicht furchtbar. Ich fand es damals enttäuschend, vor allem wegen Jar Jar Binks. ich fand es schon enttäuschend, aber ich fand es trotzdem keine Katastrophe. Ich war davon noch sehr fasziniert. Ich habe mir den damals sogar aus Japan auf Laserdisc importiert.
What? Geil.
Damals, als ich noch Laserdisc gekauft und angeschaut habe.
Also für die jüngeren Zuhörer unter uns, die mit dem Begriff Laserdisc nicht wirklich was anfangen können, ich hoffe, ihr kennt wenigstens noch CDs, auf denen man Musik hört. Es sind große silberne Scheiben, sagen wir mal doppelt so breit im Durchmesser wie eine CD, ist dann eine Laserdisc und da ist halt Audio und Video drauf.
Sie ist so groß wie eine Schallplatte, falls die noch jemand kennt.
Ja, das bezweifle ich noch mehr.
Also 12 Zoll Durchmesser. Und das Spannende daran ist, dass das eine Analogabtastung ist. Es ist nicht digital wie DVDs.
Ja, Sachen gibt's. Aber das hast du dir echt importiert. Das war wahrscheinlich schweineteuer damals.
Damals war das leider teuer, ja. Ich habe es auch noch irgendwo in irgendeiner Kiste mit meinen anderen, noch nicht weggehauenen Laserdiscs rumstehen.
Ja, ein paar habe ich auch noch behalten. Also das muss einfach sein.
Hast du noch einen Player?
Ich glaube, dass ich den dreimal schon mit umgezogen habe in der gleichen Kiste. Ich weiß halt nicht, wie funktionsfähig der noch ist.
Ich weiß genau, wo meiner im Lagerraum steht.
Sollte man mal eine Laserdisc-Party machen. Wäre auch mal wieder lustig.
Oh, das wäre schön. Ja, da komme ich vorbei mit meinen Besten. Ach ja, also ja, Star Wars, das Prequel, das man auch als Sequel interpretieren kann. Da war viel Zeit dazwischen. Das Interessante ist ja, dass es dann gleich drei davon gab, die dann auch wieder meiner Meinung nach besser wurden.
Ja.
Und dann gab es wieder eine lange, lange Pause und dann gab es die echten Sequels.
Ja.
Und darüber brauchen wir jetzt bitte nicht sprechen.
Ja, wobei ich die letzte Trilogie besser fand als die mittlere, aber das ist dann, glaube ich, mal Stoff für eine eigene Sendung.
Ja. Ich habe jetzt noch eins. Nee, ich habe noch zwei Sachen, die ich erwähnen will. Eins ist kein Film, sondern eine Serie. Haha.
Okay.
Eine Serie, über die ich auch schon gesprochen habe, weil sie auch zu meinen Favorites gehört, wie manche von euch Hörern vielleicht schon wissen. Die Serie ist Twin Peaks, natürlich.
Ah, ja.
Okay. Von dem großartigen David Lynch. Die ersten beiden Staffeln davon waren ja in den frühen 90ern.
Mhm.
Dann gab es noch den Film Fire Walk With Me, der war auch dann so aus, ich weiß gar nicht genau, Mitte 90er wahrscheinlich. Und ja. Dann gab es lange nichts.
Ja.
Und dann vor ein paar Jahren gab es Twin Peaks The Return, Staffel 3 quasi.
Mhm.
Also auch Jahrzehnte später, hat angeschlossen dran. Hat wirklich angeschlossen an die, also spielt schon auch entsprechende Jahrzehnte später, aber ist eine Fortsetzung und ist schon ein bisschen anders vom Stil her, aber liegt, glaube ich, auch daran, dass halt das Fernsehen an sich sich verändert hat.
Ja.
Im Prinzip, wenn man vergleicht, wie Twin Peaks damals, 1990, 91, wie weit Twin Peaks entfernt war vom normalen Fernsehen,
ja.
Genauso ist Twin Peaks The Return vom heute normalen Fernsehen entfernt.
Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Aussage.
Und es ist halt auch wieder unglaublich schön anzuschauen. Also, kann ich empfehlen, allerdings nur, wenn man die ersten beiden Staffeln und Fire Walk With Me gesehen hat.
Ja, das ist definitiv vorauszusetzen.
Aber schönes Sequel auch mit Jahrzehnten. Also ich weiß gar nicht, The Return war von 2018 oder 19 oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Ist schon wieder ein paar Jahre alt jetzt. Aber
also über 20 Jahre war die Lücke auf jeden Fall.
Ja, 25 Jahre mindestens. Und das ist halt schon eine schöne Lücke. Und es passt.
Ja, das ist schön gesagt. So, dann hau deinen letzten noch raus, den du hast.
Ja, mein letzter ist was völlig anderes. Ist ein Film, zu dem es ein Sequel gibt, die aber meines Wissens zeitgleich direkt nacheinander gedreht worden sind, aber ein Jahr später rauskamen.
Okay.
Aus den 70ern, also nicht dein Lieblingsjahrzehnt, Regisseur ist jemand, den wir alle kennen, Richard Lester,
mhm.
der in den 60ern, 70ern eine Menge coole Sachen gemacht hat.
Mhm.
Und auch später noch, der hat dann Superman 2 gemacht, zum Beispiel in den 1980 schon. Der hat gemacht, 73, die drei Musketiere.
Ja.
Und dann gab es 74, die vier Musketiere. Und es ist ein Film, den heute kaum mehr, also die erste davon, ist ein Film, den heute kaum mehr jemand kennt.
Mhm.
Weil der halt schon 50 Jahre alt ist.
Oh, fuck. Ja, stimmt.
Ich finde ihn immer noch sehr schön und sehr, sehr lustig. Also wirklich spannend und lustig und großartig besetzt. Ich meine, Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain, der junge Michael York, Christopher Lee spielt mit.
Charlton Heston doch auch, oder?
Geraldine Chaplin spielt mit. Charlton Heston im ersten, glaube ich, nicht.
Nein. Ah, okay.
Ja, doch, Entschuldigung, im ersten auch. Ja, genau, der Heston auch. Und also eine Faye Dunaway spielt mit.
Ja, großartig.
Eine Menge großartige Schauspieler in einem großartigen, spannenden, optisch schönen und lustigen Film.
Ja, das war also, heute würde man sagen, perfektes Popcorn-Kino. Ja, es war sehr schön umgesetzt.
Absolut, total.
Tolle Bilder, die Fechtszenen waren grandios. Oder was man damals als Action-Szenen halt hergenommen hat, war auch alles sehr schön inszeniert.
Und das Spannende ist, wie gesagt, dann gibt es halt den zweiten auch. Und beim zweiten, der wurde eben zusammen gedreht. Und kam ein Jahr später raus. Und das ist, finde ich, eine schöne Art und Weise, einen Film und das Sequel zu machen.
Ja, macht ja auch Sinn, ist ja auch produktionstechnisch einfach günstiger. Und ich glaube, wir hatten in einer Folge ja schon mal darauf gesprochen, dass das dann auch zum Eklat geführt hatte, weil man eben mit den Schauspielern einen Vertrag über die drei Musketiere abgeschlossen hatte. Das Problem war aber, dass man dann zwei Filme draus gemacht hatte, was man ihnen nicht sagte. Und die Schauspieler geklagt haben, dass sie auch gern für einen zweiten Film bezahlt werden wollen. Und das wurde dann auch ein Act erlassen, der das dann auch seitdem geregelt hat.
Ja, sehr spannend. Und kleiner anderer interessanter Fun-Fact, wobei nicht wirklich Fun, aber Fact. Da gibt es so eine Szene an der Windmühle und da ist wohl der Oliver Reed damals massiv irgendwie in den Hals gestochen worden.
Okay.
Und wäre dann irgendwie, also war nicht so weit weg vom das Nicht-Überleben anscheinend.
Also der hat schon sehr viele Grenzerfahrungen gemacht. Die letzte war dann, also auch seine letzte war dann auch die heißeste. Er ist ja verstorben während der Dreharbeiten zu Gladiator.
Ja.
Es heißt ja offiziell einem Herzinfarkt. Ja gut, das war es dann wahrscheinlich auch. Aber es rührte daher, dass er abends saufen ging in einer Kneipe auf Malta. Dort ein paar britische Soldaten getroffen hat und dann gab es einen Wettkampf trinken. Und er muss sich so viel reingebechert haben und dann noch Arm drücken, dann hat sich halt irgendwann zerlegt. Also schon eine sehr illustre Person, der Herr Reed.
Ja, der hat ein paar Filme gemacht, die sind eher so, was ist denn das? Aber auch eine Menge echt unglaublich gute Filme einfach. Also,
er war ein toller Schauspieler, auf jeden Fall.
Aber muss auch, der hat das Leben genossen, sagen wir mal so.
Ist ja per se nicht verkehrt.
Ja.
Ja, also das waren doch schon einige schöne Beispiele. Habt ihr vielleicht noch ein paar Beispiele mehr für uns? Das würde uns doch sehr interessieren.
Ja, wir sind immer für noch weitere Vorschläge für was noch zu diskutieren wäre, zu haben. Also schreibt uns in den diversen Medien, die es so gibt und wir hören euch zu.
Und dann bleibt nur noch zu sagen, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Miserlein. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.
Mal anschauen.